Meine Ausgangsüberlegung waren so das Gefühl, dass obwohl es in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern, auch in Europa, die Bevölkerung wenig leidet, also keine Existenzängste kennt, trotzdem das Ressentiment gegen Fremde gerade in Deutschland wieder zugenommen hat. Und meine Frage wäre, hat denn eigentlich diese Xenophobie oder diese Fremdenfeindlichkeit was mit dem Wohlstand der Bevölkerung eigentlich per se zu tun?
Wir argumentieren in unseren Studien, dass in der Tat ein Zusammenhang besteht zwischen Wohlstand, wirtschaftlichem Wachstum, wirtschaftlicher Stärke und rechtsextremen, rassistischen oder sonstigen antidemokratischen Einstellungen. Und zwar ist der Zusammenhang unserer Meinung nach etwas komplexer, als dass man sagen kann, wenn die Wirtschaft runtergeht, wenn die Leute arbeitslos werden, dann suchen sie Sündenböcke und äußern sich rassistisch und ja, organisieren im Extremfall sogar Pogrome. Das kann natürlich auch passieren, das ist, was man immer mal wieder beobachten kann. Aber für Deutschland scheint es noch einen etwas komplexeren Zusammenhang zu geben. Und zwar, dass die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum, das deutsche Wirtschaftswunder als gesellschaftlicher Kitt funktioniert. Das hat in den 50er, 60er Jahren schon gut funktioniert, als es das Wirtschaftswunder gab. Adorno hat davon gesprochen, dass es den Menschen unter der Demokratie zu gut gehen würde. Hat damit natürlich nicht gemeint, dass es den Deutschen zu gut gehen würde und sie das nicht verdient hätten, sondern er meinte damit, dass sie, weil das wirtschaftliche Wachstum ihnen eine gewisse Stabilität verleiht, gewisse Ruhe auch gibt, sie es nicht nötig haben, sich mit Demokratie auseinanderzusetzen und mit der Demokratie auch zu identifizieren. Und sozusagen die wirtschaftliche Kraft, die da sich entwickelt hat, sich entfaltet hat, wieder eine Leerstelle auffüllt, die der Führer, die das Kaiserreich hinterlassen haben.
Was ich so jetzt so individuell spüre, ist ja so eine Verachtung schon stellenweise der Armut. Und die drückt sich auch gerade in diesen vielleicht jetzt zwei Themen aus, die ich hier in dem Interview auch behandeln wollte damit. Nämlich einmal mit der Griechenland-Retterei und einmal mit der Problematik, die sich Deutschland konfrontiert sieht, dass jetzt viel mehr Menschen flüchten und Deutschland natürlich einen Anteil aufnehmen muss. Man muss da immer die Worte auch gut wählen, weil sowas wie die Flüchtlingsflut oder so, das ist schon so eine stillschweigende ja, Unterstellung, dass wir überschwemmt werden. Meine Frage ist, gibt es sowas wie eine Verachtung der Armut? Und deshalb sind solche Ressentiments gegen so die Griechen, weil sie arm sind, weil sie auch nicht fähig sind, sich selbst zu ernähren oder so. So ein Bild wird ja aufgemacht, die haben nichts, die sind nicht produktiv genug. Und bei Flüchtlingen genau das Gleiche auf eine andere Art und Weise.
Also ich beobachte schon so etwas wie einen selbstgefälligen Nationalismus. Man muss sich dann genau überlegen, wie der entsteht und woher der kommt. Und wenn wir gucken, dass diese wirtschaftliche Macht, die Deutschland gerade hat, dieser Wohlstand, der durchaus ja da ist, nicht für jeden Einzelnen, aber insgesamt eben für das Kollektiv da ist, das funktioniert letztlich wie eine Autorität, wie ein Führer. Und ich identifiziere mich dann als Deutscher damit. Und alle, die da nicht mitmachen können oder die da schwächer sind, die arm sind, die stören dieses Bild. Die stören das Bild nicht nur, sondern sie sind auch wirklich das andere. Und da haben wir diese In-Group-Out-Group-Differenzierung. Ich versuche, meine Eigengruppe immer aufzuwerten. Das ist ein psychologischer Prozess, das machen wir alle letztendlich. Und das geht aber meistens dann damit einher, dass ich die Out-Group, also die anderen, eben auch abwerte. Und das sehen wir sowohl bei den Flüchtlingen, das sehen wir in der Griechenland-Diskussion, das sehen wir gegenüber Sinti und Roma auch ganz stark, wo wir diese sogenannte Armutszuwanderung, gerade in Bayern, Herrn Seehofers Lieblingsthema offensichtlich, sehen. Das sind alles Prozesse, die man, denke ich, unter diesem selbstgefälligen Nationalismus subsumieren kann.
Okay, vielleicht können wir jetzt ein bisschen konkreter werden. Zum Beispiel ist jetzt letzte Woche publik geworden, dass die braune Karte, die gab es schon eine gewisse Zeit lang. Sie hat dann Google Maps von ihrer Seite gestellt. Das war so eine Karte, wo jedes Flüchtlingswohnheim vermerkt war mit Adresse und so. Und in dieser Woche, wo das Verbot war, also die letzte Woche, gab es gleich auch vier Anschläge auf Flüchtlingswohnheime. Da kann man schon eine Korrelation vermuten. Das war nämlich ja auch von dem dritten Weg, der sie aufgestellt hat, wahrscheinlich so gedacht. Man hatte ja gedacht, in den 90er Jahren, das war ein Fall oder ein Ausfall in extreme Zeiten, und weil da gerade auch die Wiedervereinigung war und da gab es diesen rechten Terror. Aber mir kommt so der Eindruck, es besteht hier in Deutschland ein Reservoir aus nationalistischen, rassistischen Einstellungen in der Bevölkerung. Ein größerer Teil, als man denkt vielleicht.
Naja, ich meine, wir untersuchen ja seit 2002 mit den sogenannten Mitte-Studien die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen. Und in der Tat haben wir ein Drittel der Bevölkerung, die auf ausländerfeindliche Parolen, also ganz klassische, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Auf solche Fragen haben wir ein Drittel Zustimmung und nur ein Drittel Ablehnung, also ein Drittel ist dem dann indifferent gegenüber. Und jetzt jüngst, 2014, haben wir dann eben auch Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und Muslimen und Sinti und Roma mit in die Untersuchung aufgenommen und dann massive Vorurteile gefunden. Also 50% der Bevölkerung haben Vorurteile gegen Sinti und Roma. Ähnlich sieht es bei den Asylbewerbern aus und bei den Muslimen auch. Und das ist durchaus was nicht heute oder gestern entstanden ist, sondern wo wir Parallelen ziehen können zu den 90er Jahren und wo wir natürlich auch Parallelen ziehen können zu der Geschichte der Bundesrepublik und auch der DDR selbstverständlich in den Jahrzehnten davor.
Sie haben schon CSU und Seehofer angesprochen, der hat ja gestern schon wieder die Albanien will er als sicheres Herkunftsland deklarieren lassen. Ja, ich würde nämlich gerne noch auf die Rolle der Parteien kommen, weil die benutzen ja, also ich nenne es mal so, die spielen mit der Wahrheit oft, wie es ihnen beliebt. Nämlich zum Beispiel, wenn die CSU sagt, okay, wir sind nicht das Sozialamt der Welt oder sowas. Ja. So ein Spruch, ich weiß nicht wie genau, eins war ja AfD-Spruch, eins war oder NPD-Spruch sogar. Und dann gibt es gleichzeitig eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, die sagt, die Einwanderung bis jetzt hat den Sozialstaat nichts gekostet, im Gegenteil, er hat gewonnen. Also nicht jeder einzelne Flüchtling vielleicht jetzt nicht in der Betrachtung, aber gesamtgesellschaftlich ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Und das erwähnen Parteien ja nicht als Argument. Das verwundert mich oft. Also.
Naja, es gibt durchaus solche Äußerungen vom Wirtschaftsflügel der CDU selbst, in der SPD, auch von den Grünen und natürlich auch von den Linken, dass die sagen, halt mal, wir profitieren von Zuwanderung. In der Wirtschaft hat seit 10 Jahren etwa ein Umdenken eingesetzt, was Zuwanderung angeht, weil die Wirtschaft gemerkt hat, dass sie zunehmend Fachkräfte brauchen. Warum das sozusagen nicht zum Mainstream-Diskurs wird oder von allen ein geteiltes Argument wird und wir eine offene Zuwanderungsgesellschaft inzwischen haben, liegt ganz einfach an den langfristigen Wirkungen und an den langfristigen Einstellungen, die Menschen haben. Also die Politiker haben offensichtlich das Gefühl, dass sie diese Ressentiments, die in der Bevölkerung eben seit Jahrzehnten vorhanden sind, dass sie die bedienen müssen. Und dass das letztendlich wichtiger ist, das kurzfristig zu machen, als langfristig strategisch zu denken und zu sagen, okay, es macht auch interessenpolitisch, also wirtschaftspolitisch Sinn, anders zu argumentieren. Ich glaube, man muss schon auch unterscheiden zwischen einer rhetorischen Ebene, dem Wahlkampfgeräte und Säbelrasseln auf der einen Seite und wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Aber wenn Sie im Wahlkampf gegen Flüchtlinge oder gegen Zuwanderung hetzen, können Sie nicht am nächsten Tag dann sagen, ach naja, eigentlich ist Zuwanderung doch ganz wichtig. Ich glaube, das sind Interessenkonflikte letztendlich, die Politiker da aushalten müssen.
Und dann komme ich noch zu dem griechischen Thema. Da fällt mir nämlich auf, dass eigentlich, das ist, glaube ich, Common Sense, dass Deutschland Hauptprofiteur des Währungsraums ist, dass dadurch viele Exporthemmnisse, die in jetzt nicht unbedingt in Regeln bestanden, aber so gefallen sind und Deutschland als Exportnation gute Chancen hatte, den ganzen europäischen Markt für sich einzunehmen, also in den Sparten, wo Deutschland gut ist. Und es bezahlt, weil es Krisen gibt, auch wenig Zinsen auf die Staatsschulden. Es gewinnt jeden Tag sozusagen an dem europäischen Projekt ein bisschen mehr, also an ökonomischem Wohlstand. Ja. Warum gönnt Deutschland den Griechen nicht eine andere Art von Solidarität als diese Austerität? Das verstehe ich einfach nicht. Warum macht die Politik sich nicht ehrlich auch und sagt, wir sind, wenn uns das auseinanderbricht, dann haben wir auch den größten Schaden davon?
Ich kann Ihnen ehrlich gesagt das auch nicht wirklich erklären. Ich verstehe es auch nicht, denn Deutschland hat in der Tat ein ziemlich großes Interesse an einer funktionierenden Europäischen Union und auch an einem funktionierenden europäischen Währungsraum. Und in der Tat ist es im Moment so, dass der Währungsraum nicht funktioniert, weil wir eine Währung haben, aber keine Wirtschaftspolitik, die die Währung quasi einhegt, die sie begleitet, die sie stützt. Und das wird auf kurz oder lang nicht gut gehen. Warum vor allem der Schäuble und seine Vertrauten im Finanzministerium, aber auch in anderen Institutionen wie der Bundesbank da so ideologisch verhärtet sind, ist in der Tat eine interessante Frage, aber das muss man, glaube ich, immer auf einer ganz anderen Ebene beantworten. Und zwar gucken, woher diese Leute kommen. Das sind Ministerialbeamte, die in den 90er Jahren, in den 80er Jahren schon die Transformation in der DDR gemacht haben, also vorbereitet haben und auch durchgeführt haben. Deswegen auch dieser Vorschlag an die Griechen, man möge doch so einen Treuhandfonds aufbauen, wie man das mit der DDR auch gemacht hat, also während der Wendezeit, der hier auch nicht funktioniert hat oder beziehungsweise sehr große Probleme mit sich gebracht hat. Das sind also alles Ideen und Konzepte, die aus den 80er Jahren stammen, die diese Leute wie Schäuble immer noch im Kopf tragen. Und ich glaube, das ist schon eine spezifisch deutsche historische Kette, die wir da bis zum Ordoliberalismus der 30er, 40er Jahre, also Walter Eucken und diese ganzen Wirtschaftswissenschaftler, bis dahin zurückführen müssen. Und dann verstehen wir auch, warum die so an Sparpolitik, an Ordnungspolitik festhalten und jedes keynesianische Instrument wie Zinspolitik, Konjunkturprogramme und so weiter eigentlich aus tiefstem Grunde ablehnen und eigentlich nicht verstehen, warum man sowas überhaupt machen sollte. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Denn in der Tat, das ist völlig gegen die deutschen Interessen, Griechenland hängen zu lassen. Es würde die Europäische Union massiv schwächen und damit letztlich Deutschland schwächen. Es ist schlecht für die deutschen Exporte, denn mit der Eurozone senken sich ja letztendlich die Exportkosten für Deutschland, dadurch, dass der Euro eben schwächer ist letztendlich, als die Mark es wäre. Und eine ganze andere Reihe von Gründen.
Wie sieht es denn aus mit der Rolle der veröffentlichten Meinung, also mit Zeitungen? Wie spielen die da manchmal so ein Meinungsbild oder wie spielen die ein Meinungsbild vor? Ja, es gibt ganz komische Bilder mit, wie man die Tragödie der Menschen, die auf der Flucht sind, erzählt. Spielen da immer Zeitungen und TV-Shows oder Nachrichten nicht immer die beste Rolle?
Es gibt Untersuchungen von Kollegen aus Jena zum Beispiel, aber auch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, welche Rolle Medien zum Beispiel bei der Konstruktion von Muslimen und Muslima als den Fremden, den Gefährlichen, immer die Verbindung zum Terrorismus betonten, welche Rolle die Medien da spielen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige, denn in den Medien findet natürlich eine Zuschreibung statt, finden Framing-Prozesse statt, also Einordnungs- und Betonungsprozesse statt, werden Nachrichten gewichtet natürlich in den Medien. Das sind alles Prozesse, die da ablaufen und die dann auch auf die Wahrnehmung der Konsumenten und Konsumentinnen wirken. Man muss vorsichtig sein, wie man das erklärt oder warum das passiert. Natürlich gibt es Medien, die eine gewisse Agenda verfolgen. Also bei der Bild-Zeitung kann man das regelmäßig ganz gut nachvollziehen, wenn da eine bestimmte Kampagne gefahren wird, zum Beispiel gegen Griechenland, gegen den ehemaligen Präsidenten Wulff. Das sind doch relativ einfach sichtbare Kampagnen, die da werden. Und auch andere Medien, also auch die Qualitätsmedien, setzen natürlich bestimmte Themen, wo sie sagen, das ist wichtig für uns. Weniger vielleicht aus politischem Kalkül, aber aus, wenn man böse sagen will, Sensationslust. Also es geht natürlich um Auflage letztendlich, man möchte Nachrichten verkaufen. Und eine gewisse Überspitzung, auch mit so Formulierungen, das Boot ist voll, Flüchtlingswelle, das sind natürlich Skandalisierungen, Zuspitzungen, die helfen, Zeitung zu verkaufen. Was mir aber viel mehr Sorgen eigentlich macht, ist, dass im Journalismus immer weniger selbst recherchiert wird. Das heißt, eigentlich wird nicht weniger recherchiert. Es gibt auf jeden Fall noch viele Reportagen und sehr, sehr gute, engagierte Journalisten. Aber das, was wir im Nachrichtenteil lesen, das sind zum Teil 1:1 Pressemitteilungen, Agenturmeldungen, die von Journalisten, von den Redakteuren letztlich übernommen werden. Und ich denke, da könnte man durchaus mehr sensibilisieren. Muss ich die Formulierung wirklich übernehmen, wie sie in der Pressemitteilung der Bundesregierung oder der CSU zum Beispiel steht? Muss ich wirklich die Formulierung nehmen, die Seehofer gegenüber Flüchtlingen oder Albanien oder wem auch immer gegenüber gewählt hat? Das sind, denke ich, Sachen, wo man nachsteuern könnte oder müsste.